Matrix. Computer und neue Medien.
Fast ein Drittel weniger Verbrechen. Nur weil die Polizei ein Programm zur Vorhersage von Verbrechen einsetzt. Das sagt Bill Grogan, der Polizeichef von Norcross in Georgia. Software, die die Wahrscheinlichkeit von Verbrechen an bestimmten Orten berechnet, wird immer populärer, vor allem in den USA. Im Grunde analysieren die Programme ortsbezogen die Verbrechensgeschichte der letzten Jahre und beziehen auch Tageszeit oder Witterung mit ein. Aus diesen Daten erstellen sie eine Prognose. Werden Menschen in Zukunft einmal verhaftet werden, weil sie laut Statistik gerade davor stehen, ein Verbrechen zu begehen? Franz Zeller begrüßt sie zu Matrix mit diesen Themen.
Kommissar Computer, Verbrechensvorhersage per Mausklick. Bedienung per Gesten und Gedanken, die Zukunft des Smartphones.
Es gab Zeiten, da konnte man mit einem Handy nur telefonieren, aber die sind längst vorbei. Über 225 Millionen Smartphones wurden im letzten Jahr weltweit verkauft. Allein in Österreich sind 7 Millionen im Umlauf. Aus dem Handy ist ein hochleistungsfähiger, portabler Lebensbegleiter geworden, mit dem man halt auch telefonieren kann. Entsprechend intensiv arbeitet man im kalifornischen Silicon Valley an der Weiterentwicklung des Smartphones. Ob flexible Displays, Datenbrillen, holographische Telefonie oder die Steuerung des Geräts mittels Gedanken. Die Ideen für die Zukunft sind zahlreich, berichtet Doris Pleichner direkt aus dem Ort der Visionen.
30 Kilometer südlich von San Francisco liegt das Silicon Valley. In Smartphone Valley soll es umbenannt werden, wird gemunkelt. Samsung, Apple, Nokia, Google und Co. haben sich hier niedergelassen. Hinter verschlossenen Türen arbeitet man an den nächsten Innovationen. Zutritt strengstens verboten. Voll im Trend liegt derzeit sogenannte Wearable Technology, also eine Technologie, die man am Körper trägt. Fast täglich erscheinen neue Gerüchte, wer die nächste intelligente Uhr oder Datenbrille auf den Markt bringen wird.
Netherbrunt. Order the ship's computer library records.
Jason, can you read me?
I read you.
Vorerst die Nase vorn hat Samsung. Seit September ist die sogenannte Galaxy Gear im Handel erhältlich. Mit der Uhr kann man nicht nur telefonieren, sie zeigt auch an, ob E-Mails eingegangen sind und erinnert an Termine. Gesteuert wird die Uhr mittels Spracherkennung. Mehr ist von den Technologiegiganten allerdings nicht zu erfahren. Man lässt sich nicht in die Karten schauen. Will man wissen, was den Smartphone-Nutzer zukünftig erwartet, muss man sich abseits von den Tech-Riesen umhören. Geht es nach Microchip, sitzen wir schon bald fuchtelnd vor dem Handy-Display. Die Gestensteuerung ist nur der nächste logische Schritt. Immerhin nutzen Menschen beim Sprechen auch die Hände, bestätigt der technische Leiter Fanny Duvenage.
It is just a very intuitive way people talk to each other. People use their hands.
Die Technologie erkennt Gesten bis zu einer Entfernung von 15 Zentimetern.
The chip itself is using an e-field-based sensing technique.
Die Gestensteuerung basiert auf einem elektronischen Feld. Jede Handbewegung über dem elektronischen Feld wird registriert. Die Koordinaten werden an den Computer oder ein mobiles Gerät weitergegeben. Muster von Hand- und Fingergesten existieren bereits im System und müssen nur wieder erkannt werden.
Recognize those gestures and tell the system somebody is waving their hand above their device.
Der Chip für die Gestensteuerung soll direkt im Mobiltelefon verbaut werden.
In front of me I have a keyboard with basically the sensing area below the keys itself. So if I bring my hand and as you can see you can't.
Die Sensoroberfläche ist nicht sichtbar. Sie ist unter der Tastatur eingebaut. Das System registriert meine Gesten einwandfrei. Öffnen, zoomen, scrollen, alles kein Problem.
Eine solche Gestensteuerung, wenn auch basierend auf einer anderen Technologie, hat das neueste Smartphone von Samsung bereits integriert. Werden dessen Konkurrenten schon bald nachziehen? Ja, die Konkurrenz ist sehr interessiert, versichert uns Fanny Duvenage.
Yes, very much so. Yeah.
Namen will man allerdings keine nennen. Alles streng vertraulich.
I can't name anybody just for confidential reasons.
Microchips Gestensteuerung soll also schon bald in mobile Geräte, Smartphones und Tablets integriert werden. Ein konkreter Anwendungsfall könnte dann folgendermaßen aussehen.
For example, if you have a recipe on a tablet in the kitchen and your hand's dirty, you want to be able to just wave your hand above the tablet without.
Stellen Sie sich vor, Sie kochen gerade. Das Rezept ist auf dem Tablet gespeichert und Ihre Hände sind total klebrig. Zukünftig müssen Sie nur noch die Hand über das Gerät bewegen, um umzublättern. Oder Sie verwenden die Gestensteuerung, um Musik abzuspielen, zum nächsten Lied zu wechseln oder die Lautstärke zu regulieren.
Wave your hand to go to the next song or adjust the volume by turning your hand in the air.
Die berührungslose Bedienung kann immer eingeschaltet bleiben. Sie ist kein Akkufresser. Eine Geste genügt, um das Telefon aus dem Schlafmodus zu holen.
Anything particular in mind?
The atomic punch.
Man kennt es aus Science-Fiction-Filmen. Schauspieler greifen sich dreidimensionale Objekte auf einem Bildschirm, als wären sie real. Diesen Effekt, ein Bild virtuell anfassen zu können, ermöglicht der 3D-Bildschirm von Seaspace. Der erste Schritt zur holographischen Telefonie ist getan. Der Bildschirm kann Augen- und Handbewegungen des Nutzers verfolgen. Passend dazu wird das Bild in Echtzeit angepasst. Täuschend echt pulsiert ein Herz, etwa 30 cm vom Betrachter entfernt, wie David Chavez, technischer Leiter bei Seaspace, demonstriert.
And to me it's just right here. This thing is kind of sitting right on my hand.
Vor allem im Design-, Bildungs- und Medizinbereich kommt die Anwendung derzeit zum Einsatz.
I'm really enamored by this medical application where you can take the lungs off and pick this heart up and look at it.
Mit dem Stift ist es möglich, Teile des Herzens herauszuziehen und sie in der Luft schweben zu lassen. Im Gegensatz zu einem 3D-Video lässt sich das Objekt von allen Seiten betrachten.
And then I can even go here and make these surfaces transparent.
Diese Technologie wird die Internetnutzung völlig revolutionieren. Das Internet wird für die Nutzer greifbar, fühlbar, ist sich David Chavez, technischer Leiter von Seaspace, sicher.
If you can imagine a view through the web as we know it today, that is 3D and interactive and volumetric, I think you can see that there's a lot of potential there too. The technology touches on really deep fundamental aspects of the way we communicate and interact with other people.
Sie wollen sich eine Uhr online kaufen? Virtuelles Probetragen ist bald kein Problem mehr. Wen kümmert's da, dass es sich technisch gesehen um kein wirkliches Hologramm handelt?
Because the customer's not really going to ask you.
Wie die Technik dahinter funktioniert, interessiert die wenigsten. Es kommt auf das Nutzungserlebnis an. Ist es einfach zu bedienen? Ist es brauchbar? Und nicht zuletzt unterhaltsam.
Could I get immersed in that? Did I enjoy that experience, right? Was that better than the way that I do it some other way?
Ohne 3D-Brille lässt sich der Bildschirm vorläufig nicht verwenden. Nutzer müssen Spezialgläser tragen. Derzeit experimentiert man mit unterschiedlichen Displaygrößen, bestätigt David Chavez von Seaspace. Wann wird die 3D-Holographie für Smartphones nutzbar?
I think it'll be some years. I hesitate to put a number on it, but let's say 3-4-5 years before you could imagine.
Es ist wirklich schwierig vorauszusagen, wann diese Technologie auch am Handy funktioniert. Alles hängt vom Zeitpunkt ab, ab dem autostereoskopische Bildschirme für Mobiltelefone zur Verfügung stehen. Dass Handynutzer 3D-Brillen tragen, würde nämlich keinen Sinn machen.
Auch der Preis, der derzeit bei 3.000 Euro liegt, müsste deutlich reduziert werden, damit diese Technologie massentauglich wird. Einen Computer mit der Kraft der Gedanken steuern, das ist das Ziel eines sogenannten Brain-Computer-Interface. Marktführer auf diesem Gebiet ist Neurosky. Das Unternehmen hat ein Headset entwickelt, das Hirnwellen mit Hilfe von Sensorkontakten am Kopf misst, erklärt Neurosky's Entwicklungsleiter Johnny Liu.
The technology works by reading the microvoltage changes on your forehead.
Durch eine Hautwiderstandsmessung auf der Stirn wird sichtbar, wie aktiv die Nerven sind.
And the last century of neuroscience has helped us better understand what these signals mean. It's kind of like a very small conversation.
Es ist wie eine Unterhaltung. Zuhören, die Information verstehen und sie verarbeiten. Darauf basierend haben wir ein Aufmerksamkeits- und Entspannungsbarometer entwickelt, das sichtbar macht, wie entspannt oder konzentriert man ist.
An attention meter and a meditation meter that will allow a developer to quickly understand how focused I am and how calm I am.
Dutzende Konzentrationsspiele sind bereits am Markt erhältlich. So lassen sich beispielsweise Pfeile allein mit der Kraft der Gedanken auf ein Ziel abfeuern. Je konzentrierter man ist, desto höher die Trefferquote. Mit Gedankenlesen hat das allerdings nichts zu tun.
We're not reading the granular elements of memory and information.
Wir lesen keine Gedanken. Wir interpretieren nur unterschiedliche Aufmerksamkeitszustände, wie fokussiert, aufmerksam, ruhig oder entspannt jemand ist.
Gemeinsam mit dem Neurowissenschaftler Ruggero Scorcioni hat NeuroSky eine Anwendung entwickelt, die bei mentaler Überbelastung Anrufe automatisch auf die Mobilbox umleitet. Es funktioniert, wie der Neurowissenschaftler persönlich demonstriert.
You can see here, the blue bar is my availability to receive phone call.
Ein blauer Balken bedeutet, Anrufe werden durchgestellt. Rot bedeutet, dass ich gerade beschäftigt bin und somit keine Anrufe empfangen kann.
Here is red and the filter is on.
Am Markt erhältlich ist diese Funktion noch nicht, aber zumindest technisch ist es bereits möglich. Ob man es nun glaubt oder nicht, scherzt Johnny Liu von NeuroSky.
Yeah, many people do feel that it's science fiction, but it's science fact.
Die größte Herausforderung ist, die Headsets so kompakt wie möglich zu machen und sie in unseren Alltag zu integrieren.
And so as we continue to move towards the future, these headbands and headsets will become smaller and more part of our everyday lives.
Der implantierte Chip in unserem Gehirn, der die Steuerung von Computern und Handys ohne Headsets erlaubt, bleibt Zukunftsvision. Erst 2020 soll es soweit sein, glaubt man den Prognosen. Doch wer bestimmt eigentlich den nächsten großen Technologietrend? Sind es die Firmen, die den Ton angeben, oder doch die Kunden? Produkte werden im Auftrag der Konsumenten entwickelt, ist sich David Chavez von C-Space sicher.
Well, I think we have to develop products kind of on behalf of the end customer. Can't exactly go ask people, because if you said.
Viele Nutzer sind begeistert, wenn es um holographische Bilder geht. Allerdings muss die Funktion günstig sein und darf nicht zu viel Energie verbrauchen. Für uns als Produktentwickler geht es also immer darum, einen Kompromiss zu finden.
Neue Produkte starten meist als nice to have, also nett zu haben, ergänzt Fanny Duvenage von Microchip.
A lot of the technology thing starts as a nice to have. I think it's when you have a new technology, it's very hard to sometimes justify it.
Viele neue Anwendungen sind für Konsumenten wirklich verzichtbar. Ingenieure sehen das natürlich anders. Sie sind davon überzeugt, dass ihre Erfindung den Weltfrieden bringen wird und wir glücklich bis in alle Ewigkeit leben werden. Wer hat schon vor 30 Jahren tatsächlich ein Handy gebraucht? Es braucht seine Zeit, bis eine neue Technologie nicht mehr wegzudenken ist.
Obviously, once people have a cell phone, if your car breaks down, it's almost a must have. But over time, it really contributes to making things more user friendly, sometimes safer, and that way it becomes important in people's lives.
Fakt ist, das Silicon Valley ist im Innovationsfieber. Somit wird das nächste große Ding sicher nicht allzu lange auf sich warten lassen.
Sie hören Österreich 1 und die Sendung Matrix. Die Polizei ist zur Stelle, bevor eine Wohnungstür geknackt oder eine Handtasche entwendet ist. Was nach gewagter Science-Fiction klingt, ist in manchen US-amerikanischen Städten schon Realität. Mithilfe datenhungriger Programme errechnen Polizisten Hotspots, an denen Verbrecher mit großer Wahrscheinlichkeit zuschlagen werden, samt Zeitangabe des vermuteten Vergehens. Polizisten gehen dort in Folge verstärkt auf Streife. Predictive Policing nennt sich das Konzept, das Kriminelle aus Big Data herausdestillieren möchte. Auch in Europa gibt es erste derartige Forschungsprojekte und Modellversuche. Viele Hersteller solcher Software feiern die Erfolge der Algorithmen. Manche Forscherinnen und Forscher hingegen finden die Ergebnisse schlicht ernüchternd, bisweilen trivial. Funktioniert algorithmengesteuerte Verbrechensbekämpfung oder stecken hinter den Erfolgsmeldungen fleißige Marketingabteilungen großer IT-Firmen? Hintergründe von Anna Masona.
Imagine a world without murder.
I lost my best friend.
I lost my aunt.
I lost my dad.
I lost my father.
I lost my wife.
Just 6 years ago, the homicide rate in this country had reached epidemic proportions.
Stellen Sie sich eine Welt vor, in der es keine Morde mehr gibt, heißt es in einer Werbeeinschaltung im Thriller Minority Report aus dem Jahr 2002. Der Film erzählt die Geschichte eines sogenannten Pre-Crime-Polizeiagenten, der vorausgeahnten Verbrechen auf der Spur ist, damit diese erst gar nicht geschehen.
Within just 1 month under the pre-crime program, the murder rate in the District of Columbia was reduced 90%.
Der Film und die gleichnamige Kurzgeschichte des US-amerikanischen Science-Fiction-Autors Philip K. Dick werden von Journalisten gerne herangezogen, wenn es um Software mit blumigen Namen wie Blue Crush oder Predpol geht. In vielen Städten in den USA bestimmen diese Programme, wann und wo Polizisten Streife fahren. Statt Menschen mit hellseherischen Fähigkeiten wie in Minority Report beruhen die Prognosen allerdings auf Statistik. Nicht Morde sollen sich dadurch verhindern lassen, sondern Einbrüche und Autodiebstähle. In einem Imagefilm erklärt ein Verantwortlicher des Memphis Police Departments, wie die Software Blue Crush eingesetzt wird. Crush steht übrigens für Criminal Reduction Utilizing Statistical History.
Sagen wir, ein Polizist bekommt eine Meldung über einen Einbruch. Er bringt sein Notebook an den Tatort und nimmt die Daten des Opfers auf. Sobald sich diese im System befinden, haben unsere Analysten darauf Zugriff. Sie können sie mit bereits bestehenden Daten, mit bestehenden Statistiken abgleichen. Das System zeigt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Verbrechen an bestimmten Orten zu jener Tageszeit ist und informiert Polizisten gleichzeitig, wo sie verstärkt Präsenz zeigen sollen.
Die Software macht sich unter anderem die Tatsache zunutze, dass Verbrecher oftmals in der gleichen Gegend zuschlagen. Seit 2006 ist das Programm Blue Crush, das vom US-Konzern IBM entwickelt wurde, in Memphis im Einsatz. Neben polizeilicher Kriminalitätsstatistik greift die Software auch auf Wetterdaten, geplante größere Veranstaltungen oder die Kaufkraftzahlen der Bevölkerung zurück. Den streifefahrenden Polizisten zeigen etwa rote Quadrate auf einer Online-Karte Gebiete an, in denen in den kommenden Stunden mit größerer Wahrscheinlichkeit ein Übeltäter zuschlagen wird. Die Quadrate markieren dabei Zonen in der Größenordnung von einigen hundert Quadratmetern. Wir hätten über Blue Crush auch gerne mit einem Vertreter von IBM gesprochen. Mit dem Verantwortlichen gab es allerdings trotz mehrmaliger Nachfragen kein Interview. Wie effektiv die Vorhersagesoftware Verbrechen verhindert, dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Von bis zu 30% weniger Kriminalität sprechen manche Medien- und Polizeidepartments. Viele der genannten Zahlen kann der Leiter des Instituts für Stochastik an der Universität Ulm, Evgeny Spodarev, nicht nachvollziehen.
Erstens, die Kriminalität an sich ist kein stationäres Geschehen. Selbst in Deutschland gibt es über Jahre Schwankungen. Mal steigt sie, mal fällt sie. Und es kann sein, dass der Einsatz dieser Software mit so einer Schwankung zusammenfiel. Zweitens, also wenn man sagt, um 30% gesunken ist, wo ist der Referenzwert? Also der Referenzwert wird normalerweise nicht genannt. Also im Vergleich zu was sind diese 30% entstanden?
Seit 2011 arbeitet Evgeny Spodarev mit dem Bayerischen Landeskriminalamt an einem Pilotprojekt, das die vorausschauende Polizeiarbeit auch nach Deutschland bringen soll. Ziel ist es, Strukturen, Muster und noch unbekannte Zusammenhänge in bayerischen Kriminalitätsdaten zu identifizieren. Der Fokus liegt auf den Großstädten und Ballungszentren, etwa München und Nürnberg.
Wir haben versucht, insbesondere am Anfang, Faktoren zu identifizieren, die aus unserer Sicht die Kriminalität beeinflussen können. Und da haben wir die Daten vom Deutschen Wetterdienst eingeholt. Das bedeutet natürlich Niederschlagsdaten, also die Dauer des Tages, also des Sonnenscheins und ähnliche Dinge. Weil es kein Geheimnis ist, dass zum Beispiel im Winter, da die dunkle Zeit größer ist, mehr Einbrüche passieren als im Sommer. Und ähnliche Dinge können natürlich das Verbrechen sehr stark beeinflussen. Außerdem haben wir Daten von der Kaufkraft in einer bestimmten Region, von dem Ausländeranteil, von der Bevölkerungsdichte. Die Wohngegend charakterisiert nach Wohnquartieren, nach ihrer Lage, ob sie dann gehoben oder einfach ist und so weiter.
Konkrete Software oder Anwendungen für den Polizeieinsatz gibt es derzeit noch keine. Momentan testet Spodarev, wie gut er es schafft, die Wahrscheinlichkeit von Einbrüchen und Diebstählen in bestimmten Stadtteilen und zu bestimmten Zeiten zu errechnen. So erstellt er anhand seiner Datensätze fiktive Prognosen für die Vergangenheit und überprüft sie mit tatsächlich angezeigten Delikten. Seine Trefferquote liegt derzeit bei 70%.
Also bei 70% bin ich zufrieden. Also ich denke, 80% wäre noch besser. Aber viel mehr als 80% würde ich auch nicht erwarten.
Auch in Österreich gibt es derzeit ein Forschungsprojekt, das sich mit dem Potenzial von Predictive Policing beschäftigt. Daran beteiligt sind unter anderem die Forschungseinrichtung Johanneum Research in Graz, das Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie sowie das Bundeskriminalamt. Paul Marascheck leitet dort die Abteilung für operative und strategische Kriminalanalyse. Die Krux beim Einsatz von Prognoseinstrumenten sei es, möglichst präzise Fragestellungen zu entwickeln.
Was will ich wissen? Will ich eine Kriminalitätsentwicklung in einem kleinen regionalen Gebiet wissen? Wie weit will ich vorausschauen? 2 Monate, 3 Monate, 3 Tage? Und dann ist der zweite wichtige Schritt zu erheben, wo bekomme ich überhaupt die Information zur Beantwortung dieser Fragen her? Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie zum Beispiel die Richtung einer Autobahn in einem verbauten Gebiet wirkt im Hinblick auf Einbruchskriminalität, müssen Sie mal die Daten haben über die Autobahn. Wo bewegt sie sich durch? Wo ist die Hauptverkehrsroute? Wo sind die Zu- und Abfahrten? Wo gibt es Videoüberwachungsbereiche? Das ist sehr schwierig oft, weil diese Informationen nicht in der entsprechenden Struktur oder auch nicht in der entsprechenden Qualität oder Aktualität vorliegen.
Seit 2004 setzt die Polizei in Österreich auf das interne System Sicherheitsmonitor. Auf der Basis von Daten eingegangener Anzeigen zeigt die Software auf einer Karte momentane Hotspots an. Indem Polizisten an solchen Orten verstärkt Präsenz zeigen, können sie präventiv arbeiten, sagt Marascheck. Wichtig bei der Entwicklung neuer Technik für die Polizeiarbeit sei, dass die Bedürfnisse und Erfahrungen der Polizisten berücksichtigt werden.
Ein Streifendienstplanungstool, das wir gemeinsam entwickelt haben, lebt nur von der Erfahrung. Da sind wir zum Beispiel auch drauf gekommen, dass dieses Tool nur sinnvoll anwendbar ist für städtische Bereiche. Weil im ländlichen Gebiet für diese speziellen Tools die Distanzen zu groß sind, die Zeiträume zu weit auseinander sind. Ja, auch das war eine wichtige Erfahrung.
Die Hoffnung, dass man sozusagen mit Hilfe von vorhersagenden Methoden dem Verbrechen auf die Spur kommt, ist relativ alt. Es gab mal einen sehr berühmten Präsidenten des Bundeskriminalamts in Deutschland, Horst Herold.
Reinhard Kreisel ist Leiter des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie in Wien.
Der, als die Computer gerade anfingen, Bedeutung zu gewinnen, in der öffentlichen Verwaltung die Idee hatte, wenn man alle Daten, die man hat über Verbrechen, über Bevölkerung, über alle möglichen sozialen Phänomene zusammenspielt und einmal groß umrührt, dann müsste es, ein berühmtes Zitat von Horst Herold, der Polizei gelingen, vor dem Verbrecher am Tatort zu sein.
Seit den 1970er Jahren hat sich die Informations- und Kommunikationstechnologie zwar rapide entwickelt, von einer Kristallkugel, die dank gefinkelter Datenmodelle zuverlässige Vorhersagen trifft, sei man allerdings noch weit entfernt. Für den Kriminalsoziologen Kreisel ergeben sich aus den Big-Data-Bemühungen der Polizei 2 grundsätzliche Probleme.
Das eine Problem ist, um solche Modelle zu rechnen, brauchen sie sehr gute Daten. Die Polizei ist nun nicht unterwegs, um wissenschaftliche Daten zu sammeln, sondern um Kriminalität zu bekämpfen. Das ist eine Verwaltung der Bürokratie, die irgendwelche Zettel und Formulare ausfüllt, die nicht den Standards wissenschaftlicher Datenerhebung entsprechen. Das ist das eine. Und das zweite Problem ist, dass man natürlich eine gute Theorie oder gute Hypothesen darüber haben muss, wie das Verbrechen funktioniert. Also welche Dynamik dahinter steht, welche Logik, was treibt Leute an. Und welche Faktoren sind es vor allen Dingen, die Entwicklung von Kriminalität beeinflussen?
Vielfach kommen die Aussagen, die durch komplizierte statistische Modelle getroffen werden, nicht über das Alltagswissen eines erfahrenen Polizisten hinaus. Wozu brauche man da komplizierte und womöglich teure Software, fragt sich Reinhard Kreisel.
Je mehr Sie versuchen, das ins Kleinteilige hineinzubringen, haben Sie so viele intervenierende Variablen, dass es schwierig ist, wirklich seriöse Prognosen abzugeben. Also ich weiß natürlich am Bermuda-Dreieck Schwedenplatz, dass da am Freitagabend die Post abgeht und da wird es wahrscheinlich die eine oder andere Schlägerei geben. Das kann ich Ihnen aber sozusagen mit dem Erfahrungs- und Betriebswissen eines guten Polizeibeamten genauso vorhersagen. Und der Versuch, das sozusagen über den Kommissar Computer zu machen, führt entweder, etwas böse gesagt, in den Wald oder zu trivialen Erkenntnissen.
Für den Stochastiker Evgeny Spodarev von der Universität Ulm sind die Erwartungen an die Programme vielfach zu hoch geschraubt. Die Ansätze, die derzeit im deutschsprachigen Raum verfolgt werden, ließen sich darüber hinaus kaum mit den US-amerikanischen Beispielen vergleichen.
Man kann kaum erwarten, dass man dadurch eine enorme Steigerung der polizeilichen Effizienz zustande bringt. Und zwar deshalb, weil die Polizei jetzt ohnehin mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, relativ effizient ist. Bei uns geht es lediglich darum, dass wir die Planungsarbeit der Polizei erleichtern. Also wir unterstützen die Entscheidungsfindung des Polizeibeamten, wir ersetzen sie aber nicht. In den USA ist es allerdings anders. Also wenn Schusswaffen im Gebrauch sind, da ist die Kriminalitätsrate viel größer. Insgesamt ist das Land viel krimineller als Deutschland. Deswegen ist dort auch eine andere Reduktionsrate der Kriminalität möglich.
Dort ist, was Datenschutz anbelangt, was Ausstattung der Polizei mit Computern anbelangt, was überhaupt die ganze Kriminalitätsbekämpfung anbelangt, herrscht ein völlig anderes Regime. Also ich mache mal ein Beispiel, wo das funktioniert. Los Angeles, eine große Region, und ich weiß, als Polizei habe ich die Telefonnummern der Tatverdächtigen oder schon mal Verurteilten, und ich weiß, es gibt zwei Gangs, zwei Jugendbanden, und ich kann nun dank meiner Tracking-Software kann ich sehen, die Besitzer der Mobilfone der Bande A bewegen sich in eine bestimmte Richtung, und ich kann gleichzeitig sehen, die Besitzer von Mobilfonen der Bande B bewegen sich in die ähnliche Richtung. Dann kann ich sagen, hey, da wird demnächst vermutlich irgendwie eine Auseinandersetzung stattfinden zwischen den beiden, also schicke ich mal besser ein paar Streifenwagen hin.
In den USA seien die Effekte der Prognosesoftware durchaus nachgewiesen, gibt auch der Kriminalsoziologe Reinhard Kreisel zu. In den vergangenen Jahren sei dort für große IT-Firmen ein neuer Markt entstanden, den sie möglichst gewinnbringend beackern.
Wie es früher diesen militärisch-industriellen Komplex gab, gibt es heute den sicherheitspolitisch-industriellen Komplex. Das heißt, alle großen Player, die früher sehr viel Geld damit verdient haben, dass sie im militärischen Bereich Technologien entwickelt haben, stürzen sich heute auf den Bereich der zivilen Sicherheit, der öffentlichen Sicherheit. Sehr lange jetzt unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung, jetzt die neuesten Objekte der Begierde sind die sogenannten kritischen Infrastrukturen, also Smart Grid, Smart Metering, Naturkatastrophen. Und da bietet man Sachen an, Prognosemodelle, Sensorentechnologien, um Gefahren zu bekämpfen, zu verhindern etc. Aber das sollte man in erster Linie verstehen als sozusagen ein Geschäftsmodell der Industrie, die in dem Bereich unterwegs ist, und weniger unter dem Gesichtspunkt einer politisch motivierten Kriminalitätsbekämpfungsstrategie.
Predictive Policing – Verbrechensvorhersage mittels Computer. Ein Beitrag von Anna Masona war das. Informationen zu unserer Sendung finden Sie wie immer unter oe1.orf.at/matrix. Die Musik kam heute von Sid Rim, einem Produzenten und Schlagzeuger aus Wien. Der Titel Fade ist auch im FM4 Soundpark abrufbar. Sie hörten Matrix, am Mikrofon war Franz Zeller. Nächste Woche fragen wir an dieser Stelle, was aus den vielen gehypten österreichischen Startups der letzten Jahre wurde. Matrix hören Sie wieder am Sonntag um 22.30 Uhr, Österreich 1.